Kennt ihr das, wenn man ein ganz bestimmtes Klischee im Kopf hat, von dem man ganz genau weiß, dass es nicht der Realität entspricht, aber es ist halt so schön einfach? So ging es mir mit der Pubertät von Jungs, bis ich Inges neues Buch gelesen habe. Meine Vorstellung, Jungs verschwinden irgendwann mit 12 oder 13 in ihrem Zimmer und kommen 2 bis 3 Jahre später sehr viel größer und mit tieferer Stimme wieder raus. Okay, das ist etwas übertrieben, aber meine Vorstellung war immer, Mädchen sind in der Pubertät zickig und anstrengend, Jungs machen das eher mit sich aus. Aber offenbar geht es vielen gerade andersrum. Sie haben Angst, dass Jungs in der Pubertät besonders anstrengend sind. Und natürlich ist es in Wirklichkeit auch hier nicht schwarz oder weiß, rosa oder hellblau. Da auch ich in nicht mehr ganz so langer Zeit pubertäre Jungs im Haus haben werde, wann bitte ist das passiert, kommt das Buch von Inke für mich wie gerufen. Und wie praktisch, dass sie selbst schon 3 Jungs durch die Pubertät begleitet hat. Sie weiß also, wie sie wirklich aussieht, die männliche Pubertät. Ihr Buchtitel bringt es auf den Punkt. Redet nicht, räumt nicht auf, liebe ich trotzdem.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo, bevor es heute richtig losgeht mit der aktuellen Folge, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben wichtige Neuigkeiten für euch am Ende dieser Folge, also bleibt doch einfach dran. Dankeschön und jetzt geht's los. Hi Inke.
Hallo, das war sehr schön.
Ich liebe den Titel ja so arg.
Ja, ich auch.
Super cool. Das könnte auch zu mir passen. Redet viel, räumt nicht auf. Bei Aufräumen tue auch ich noch immer noch nicht ganz.
Auch eine gute Erkenntnis.
Ja. Wieso ein Buch über Jungspubertät und nicht über Pubertät allgemein? Da gibt es ja auch schon eins von dir.
Genau, das Allgemeine über die Pubertät habe ich ja vor jetzt 6 Jahren geschrieben. Tatsächlich um im Grunde diesen modernen Blick der Pädagogik, der Beziehung und Bindung und Bedürfnisse in den Blick nimmt, auf die Pubertät zu münzen. Und das war ja damals noch nicht so richtig geschehen, sondern es waren immer die kleinen Kinder im Fokus. Und jetzt ist tatsächlich über die Zeit und mal wieder über meine Beratungserfahrung für mich sehr auch das Thema ja, Jungs und Mädchen in der Pubertät aufgekommen. Ne? Wir haben an vielen Stellen die Tendenz zu versuchen, Geschlechterklischees aufzuweichen und so, aber das Thema ist ein Thema. Also in der Grundschule kommt das ja schon mal, so Jungs gegen Mädchen, wir brauchen das irgendwie. Und in der Pubertät kommt es erst recht nochmal auf, auch wenn wir uns vorstellen, das dürfte gerne anders sein. Aber es ist nun mal so, dass sowas wie Geschlechterrollen Sicherheit geben, gerade in Zeiten, die nicht so sicher sind. Und da merkt man bei Jungs manchmal sehr deutlich, dass sie in irgendeine Richtung gehen. Dann kommt natürlich dazu, dass es immer noch so ist, dass viel Erziehungsarbeit oder auch nur Interesse am Thema auf Frauenseite liegt. Und es ist schon ein Unterschied an vielen Stellen, ob ich eine Tochter oder einen Sohn begleite. In manchem nicht, ne? Da würde man sagen, es ist egal und es ist auch so, aber in manchem ist es schon ein Unterschied und manchmal ist es nur, wenn ich selber 1,60 bin und mein Kind ist plötzlich 1,90, ne? Dann ist es schon was anderes oder ja, auch in anderer Richtung, ne? Auch für Väter ist es ein Unterschied an vielen Stellen, ob sie eine Tochter oder einen Sohn begleiten, in vielem nicht und da, wo es aber Unterschiede macht, finde ich es wichtig hinzugucken. Und ich merke eben wirklich seit Jahren in der Beratung, dass gerade viele Eltern Ängste haben rund um Pubertät und um ihre Söhne. Bei den Mädels merke ich es jetzt gar nicht so doll, ne? Sondern da ist eher so, oh, ich habe da nicht so Bock drauf, das wird bestimmt anstrengend oder so. Und bei den Jungs ist dann schon so, ja, wie ist denn das mit Suchtgefährdung und wie ist denn das mit Aggressionspotenzial und wie ist denn das mit dem Schulabschluss und so, da sind andere Themen und ich finde es legitim, die aufzugreifen und einzusortieren und ich glaube, Katharina, du kennst ja das Buch nun schon, an vielen Stellen merkt man auch, okay, das ist eigentlich, ist es egal, ob ich das jetzt für meine Tochter oder meinen Sohn lese, aber ich muss die Eltern erstmal reinholen, die eben das Gefühl haben, es ist nicht so egal Und das finde ich wichtig. Und dann kam natürlich meine eigene Erfahrung dazu. Ich habe eben 3 Söhne. Das ist jetzt kein Buch über mich und meine Kinder, sondern wirklich ein Fachratgeber. Aber an vielen Stellen gebe ich eben nochmal so meinen Blick mit. Ich habe das auch erlebt und ich kann das nachfühlen. Und wir haben dafür auch eine Weile gebraucht, bis wir eine Lösung finden mussten oder so. Hat natürlich eine Bedeutung. Ne? Mein Jüngster wird jetzt 17. Wir haben viel mitgemacht.
Ich hatte in letzter Zeit in den sozialen Medien auch so das Gefühl, dass viele Mütter sich sehr verantwortlich dafür fühlen, dass gerade ihre Söhne in der Pubertät jetzt den richtigen, in Anführungsstrichen, aber diesen Weg mitkriegen, dass sie dann später auch eben mal anständige Männer werden, Frauen gut behandeln, feministisch erzogen sind ein bisschen so. Also da jetzt auch eine Veränderung noch weiter mit anzutreiben bei den Söhnen. Und ich glaube, da ist dann der Blick auf die Jungs in der Pubertät wahrscheinlich auch nochmal interessant für die Mütter, dass sie dann nicht einen Pubertätsratgeber allgemein lesen, sondern etwas, was halt ihnen genau jetzt auch mit der Thematik, ich will einen Jungen zum Mann begleiten, dafür dann Rat suchen.
Also ich finde, man muss da nochmal sagen, das ist schon so ein bisschen ein Bubble-Thema. Ne? Also ich sehe das auch und das ist ja auch so ein bisschen, wie soll man sagen, akademisiertes Thema oder so. Ja, es wird von Journalisten gern aufgegriffen und natürlich wird es in manchen Bubbles aufgegriffen und dann wird ist da viel natürlich auch feministisches Gedankengut, was eine total wichtige Rolle spielt. Aber bei den Eltern, die ich so erlebe, ist das gar nicht so krass, das Thema. Ne? Also die haben nicht alle Angst, dass sie da jetzt, weiß ich nicht, den nächsten Andrew Tate erziehen oder so. Das ist gar nicht so schlimm. Sondern da ist es mehr so wirklich auf persönlicher Ebene. Ne? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für unsere Familie? Wie wird mein Sohn gesund, groß? Das ist eher so die Thematik. Mhm.
Und ich glaube, dass wir das vielleicht auch nicht ausgespielt kriegen in unserem Feed. Was ich jetzt schon höre von Mamas, von pubertären Jungs oder von denen selbst, ist, dass die schon ganz andere Sachen im Feed haben, nämlich wie kriege ich Muskeln, was muss ich wie in die Sonne halten, damit es größer wird oder so. Also das ist wirklich ganz, ja, ganz absurdes Zeug. Also ich kriege halt die Body-Sachen reingespielt, die mich stressen. Ja? Also wie kann ich auch in meinem Alter noch jung aussehen, als wäre ich 20 und so. Aber dass die Jungs da auch mit ganz anderen Sachen konfrontiert sind. Und das ist so eine Sache, wo ich als Mama so ein bisschen denke, boah, krass, da kenne ich mich jetzt wirklich auch gar nicht aus, weil das passiert in meiner Bubble ja gar nicht. Ja. Und ich kann jetzt meinen Feed nicht so kuratieren, dass ich den gleich habe wie meine Späte irgendwann. Die haben ja noch keinen Feed. Aber das finde ich schon auch als Mama schwierig, weil da kann ich mich jetzt nicht so reindenken.
Ist ein wichtiges Thema, was wir im Übrigen auch schon ab der Grundschule sehen, ne? Dass Mädchen sich da jetzt schon befassen mit den Schminktutorials oder Abnehmtipps oder so. Jungs teilweise eben diese Tendenz haben, dass es nicht nur sportliches Messen und wer ist der Schnellste oder so ist, sondern eben auch, ne? Wie kann ich denn so aussehen, dass mein Oberkörper ein Dreieck wird? Was muss ich muss ich essen, was darf ich nicht essen oder so. Das ist schon auch ein Thema. Also klar, ne, auch da gibt es die Bubbles, die ist ja auch im Buch, ne, so die Ausrichtung immer, die Leistungsorientierten, die es mit Sport übertreiben und so. Oder die, wo ich eben wirklich das Gefühl habe, mein Kind ist jetzt, glaube ich, seit 3 Wochen nicht mehr aufgestanden und liegt nur noch und hört Musik und guckt an die Decke.
Das ist so meine Vorstellung von Jungspubertät. Genau. Vielleicht hatte ich da im Freundeskreis viele Jungs, die so waren.
Oder ja,
so.
Genau. Kann beides sein oder es können ja auch unterschiedliche Phasen sein. Das ist auch ganz spannend für die Eltern, die ich halt länger begleite, da sieht man das auch. Ne? Die haben sich lange Sorgen gemacht, das Kind geht überhaupt nicht mehr raus und irgendwann denken sie, das Kind kommt gar nicht mehr nach Hause. Also das ist so, kann alles sein.
Und man sieht mal wieder, man kann es auch nicht recht machen.
Nee, genau, das ist es auch, ja.
Okay. Meine größte Sorge, aber ich bin ja noch, also ich empfinde mich noch weit weg eigentlich.
Wart ab, geht schnell.
Stimmt, wir haben alle nur Söhne gerade.
Ne? Ja. Ja, perfekt. Ja. Also für das Buchthema. sonst keine Wertung. Jetzt ist er 7, also ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit, aber ich habe auch diese Vorstellung im Kopf von wegen, also ist ein zu hartes Wort, aber so ein bisschen Beziehungsabbruch oder so wegschieben oder nicht mehr in Kontakt sein, nicht mehr reden, nicht mehr mitkriegen über die Lebenswelt meines Sohnes, so dann halt so außen, noch mehr außen vor sein. Und das ist eigentlich das, was mich, wenn ich an die Pubertät denke, am meisten sorgt. Wegen den Klischees bin ich aber manchmal auch froh, dass ich eben kein Mädchen habe, weil ich war selber ultra anstrengend in der Pubertät. Meine Mutter tut mir sehr leid. Sorry, Mama. Bin deswegen froh, dann lieber Rückzug und an die Decke starren als mich. Aber trotzdem, wie kann ich denn trotzdem in Verbindung bleiben? Vielleicht. Das wäre für mich so das Interessanteste ein bisschen. Wie kann ich da dranbleiben, dass ich nicht ganz außen vor bin? Außer das, was es halt aber auch braucht für diesen Abnabelungsprozess. Mhm. Du weißt, diese Balance.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich auch eine wichtige Sorge oder eine große Problematik, die häufig in der Beratung geschildert wird. Ne? Ich habe so das Gefühl, wir sind irgendwie gar nicht mehr in Kontakt. Das Kind ist hier, ne? Hotel Mama ist auch noch so ein Begriff, ne? Der manchmal so kommt und so. Und da finde ich immer wichtig zu wissen, häufig ist das eine Episode, die einfach dazugehört. Genau wie die Episode, mein Baby schläft anfangs nicht so gut, dazugehört. Okay. Ne? Man kann es nicht so richtig ändern, aber man kann auch so ein bisschen so eine Gewissheit in sich tragen, es wird auch wieder anders werden. Wichtig ist natürlich, wie gehen wir damit um? Und da ist mir der relevanteste Punkt, wir Eltern sind in der Beziehung hoffentlich die reife Person. Wir haben auf jeden Fall die Verantwortung. Das heißt, egal, ob mein Sohn jeden Tag nach der Schule den Rucksack in die Ecke schmeißt und seine Zimmertür zumacht, wir sind in der Verantwortung, ein Angebot zu machen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ne? Das kann sein, dass ich irgendwas an die Türklinke hänge, eine Süßigkeit. Es kann sein, dass ich ein Briefchen unter der Tür durchschiebe, dass ich was Lustiges oder was Interessantes per WhatsApp schicke oder dass ich anklopfe und sage, am Wochenende möchte ich, dass wir irgendwie einen minimalen Konsens finden und irgendwann mal zusammen am Esstisch sitzen. Ist dir lieber Samstagmittag oder Sonntagabend, aber eins möchte ich bitte, suchst du dir aus. Ne? Also, dass man erstmal da wieder immer so ankontaktet und zum anderen, dass man sich interessiert. Weil das ja so das Schwierigste ist. Ne? Wenn du so ein Kind hast, noch im Grundschulalter, kannst du ja im Grunde fast jedes Buch mitbringen aus der Buchhandlung und sagen, komm, wir lesen heute mal. Heute lesen wir halt was über Dinos und morgen über Fußball und übermorgen ein Krimi für Kinder. Egal, geht alles. Das geht in der Pubertät nicht mehr, weil die ihre eigenen Interessen ausbilden. Und dann muss ich gucken, dass ich mich interessiere, dass ich dranbleibe, wie in einer Partnerschaft auch, wenn mein Partner plötzlich anfängt, sich nur noch, weiß ich nicht, für Bogenschießen zu interessieren, ist vielleicht gut, wenn ich auch mal sage, ich gehe mal mit und gucke mir das mal an. Na, und das bei den Jugendlichen eben auch zu sagen und zu fragen, erklär mir das. Was fasziniert dich so daran, dass du nur noch am Baseballfeld stehst, dass du nur noch mit deinen Jungs in dieser einen, weiß ich nicht, Location dich triffst? Was interessiert dich an diesem Spiel, dass du jeden Tag zockst? Ich verstehe es einfach nicht. Warum folgst du diesem YouTube-Kanal? Beschreib mir das mal. Ich möchte das verstehen. Ich kann gar nicht andocken. Ich kann mich noch gar nicht dafür begeistern, aber ich möchte deine Begeisterung nachvollziehen können. Das wird auch natürlich manchmal abgeblockt, ne, an manchen Stellen. Und trotzdem ist wichtig, dass wir dann nicht beleidigt sind oder sagen, ich habe es ja versucht, ne? Sondern dass man wieder dran geht. Ich will es wirklich wissen, ich möchte irgendwie in Kontakt bleiben, ist immer eine Möglichkeit. Und gerade in so Phasen, wo es irgendwie so ein bisschen hart zugeht, wir müssen irgendeine Lösung finden für irgendein Problem und haben die noch so gar nicht, dass ich auch dann wieder sage, ja, egal, komm, heute Abend gucken wir deinen neuen Lieblingsfilm bei Netflix mal zusammen oder so. Mhm. Ich gehe wieder rein.
Ich beobachte das ganz neugierig bei Freunden, die schon jugendliche Kinder haben, wie die so machen. Und versuche mir da immer ein bisschen was abzugucken, was läuft gut, weil das so ein anderes Zusammensein plötzlich ist. Also ich freue mich da auch ein bisschen drauf, weil je älter die werden, desto mehr kann man ja auch eigene Interessen teilen. Und ich freue mich echt drauf. Ich habe wahnsinnig Respekt davor, dass die irgendwann in diese ganzen sozialen Medien einsteigen. Mhm. Aber dass ich per WhatsApp coole Sachen rüberschicken kann, da freue ich mich mega drauf, weil
Das ist so. Ja, total. Also mit meinen drei Jungs, ich kriege so viele Vorschläge von Spotify, was ich unbedingt mal hören muss, was manchmal wirklich fürchterlich für mich ist und manchmal aber auch total großartig und sofort in meine Liste kommt. Wir waren zusammen beim Die Pischmut-Konzert. Das war total toll. Sowas, ne? Wir gehen zusammen ins Kino. Wir haben Weihnachten alle zusammen Avatar geguckt. Wir fangen an, zusammen zu kochen oder so, ne? Also es sind viele Dinge, die einfach so plötzlich zusammengehen und die für mich nochmal, ja, so einen ganz anderen Stellenwert auch haben, weil ich keine Mutter war, die gut im ewig langen Kinderzimmer spielen konnte oder so. Ich habe das auch gemacht, aber es war nicht so meins. Und na, hier mit denen zusammenzusitzen und zu quatschen und zu kochen und zu essen und mal einen neuen Getränkemix zu probieren oder so, das könnte ich ein Wochenende lang machen.
So ist es ein ganz schönes Bild, was ihr da zeichnet, ja. Mhm. Und, verändert sich die Beziehung, aber das muss nichts Schlechtes heißen.
Gar nicht. Man kann wahnsinnig viel lernen, ne? Auch von den Kindern. Auch natürlich ist das jetzt nicht immer nur harmonisch. Das auf jeden Fall nicht. Aber wenn die sich trauen, von sich zu erzählen oder ihre Meinung zu sagen und so, dann kann man so viel lernen, auch über sich selber. Ne? Auch wenn man sich selber traut, mal Fragen zu stellen. Wie empfindest du mich denn da? Oder so. Was könnte ich denn anders machen? Das sind super coole Momente. Oder auch durch die Freunde, die noch so mitbringen. Das ist ja auch einfach so anders, als ne, wenn einer kommt und die verschwinden im Kinderzimmer und spielen zusammen oder so. Da sind auch mehr Personen plötzlich in der Küche und reden mit und so. Das ist echt, ich finde das super wertvoll.
Da habe ja ich so ein bisschen Sorge, dass das mit dem Freundeskreis, also ey, mein schlechter Einfluss ist jetzt im Grundschulalter, ist ja mal. Mhm. Und ich möchte halt auch nicht so die Mama sein, die dann immer genau nachfragt, was macht denn so und wer ist es denn oder so. Aber irgendwie fände ich es schon schön, wenn ich da auch noch so ein bisschen Einblick hätte. Also nicht mal Einfluss, aber Einblick. Wie ist es denn mit so Freundeskreisen? Weil ich habe so eine Idealvorstellung. Ich hatte eine Freundin, da waren wir daheim eben immer mit den Eltern zusammengehangen. Das war so ein offenes Haus, da waren alle, da waren wir so auch erwünscht. Das ist für mich gar nicht so einfach, das umzusetzen, weil ich gar nicht so viele Leute in meinem Haus haben will. Aber wie kriege ich denn das hin? Also das ist ja auch nochmal ein Kapitel, ne, zu der Freundeskreis. Wie arbeite ich damit, weil da eben dann plötzlich ja auch viel mehr außerhalb meines Einflussbereichs passiert.
Mhm. Finde ich auch ein total wichtiges Thema. Ich bin auch jemand, da können wir uns, glaube ich, die Hand reichen. Also bei uns ist jetzt auch nicht, dass abends 20 Leute einfallen und hier ist spontan Party. Das könnte ich jetzt auch nicht so gut. Aber wir waren trotzdem immer ein offenes Haus. Also nach der Schule kommen die mit hierher oder in den Freistunden oder am Wochenende und übernachten mal hier. Oder ich hatte auch schon Teenies, die dann hier ihre Sorgen von zu Hause einfach erzählt haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Ne? Wenn du sagst, hey, du bist da, iss mit, ne? Dann machen wir einfach einen Pfund Nudeln mehr oder so. Oder ich fahre euch zu der Party, gar kein Ding, ich hole euch ab nachts um 2 und dann hast du die Leute im Auto und die vergessen total schnell, dass du da bist und quatschen und du kriegst irgendwie mit, was los ist. Also schon so in dem Rahmen, wie man das kann, so eine Offenheit leben, ist gut. Und ich glaube, das bringt ja auch so ein bisschen sowas mit wie, ja, eine gewisse Verbundenheit. Also wenn ich Teenager habe, die bei mir schon so ein bisschen angedockt sind, dann bin ich relativ sicher, dass die mit meinem Kind vielleicht auch ein bisschen anders umgehen werden, als wenn das jetzt irgendwer ist, dem diese Familie egal ist und der das alles nicht so kennt. Ne? Also da glaube ich, kann man schon so ein bisschen Loyalitäten aufbauen. Das ist so ein wichtiger Punkt für mich. Und an der anderen Stelle, wenn man merkt, ja, das sind Menschen, die halte ich für nicht nur unsympathisch für mich, sondern die halte ich irgendwie für gefährdend, ist es wichtig, dran zu bleiben. Und das heißt nicht hier Verbot von Tralala, sondern wirklich nachzufragen. Was fasziniert dich an der Person? Merkst du oder ist das nicht in deinem Gefühl so, dass du ständig dominiert wirst? Dass es irgendwie, dass du ausgeschlossen wirst, wenn du irgendwas nicht mitmachst oder so. Also in dieses Fragen zu gehen, immer mal wieder so Perspektiven zu öffnen und darauf zu vertrauen, dass das Kind selber in so ein Gefühl kommen wird, nee, das brauche ich eigentlich nicht. Das ist so ein bisschen das dahinter. Und das braucht Zeit und Vertrauen. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wir hatten schon so Personen hier, das hat 2 Jahre gedauert oder so, ne? Bis da wieder eine Ablösung war. Das ist schwierig manchmal. Und trotzdem ist es wichtig, in diesem Vertrauen zu bleiben und im Kontakt und nicht einfach in, jetzt mache ich jemand Verbot. Dann treffen die sich woanders. Ne?
Ja, das ist, denke ich halt, das sage ich, also es ist ja immer so, ne, die finden schon Weg, aber gerade wenn die älter werden und viel auch außerhalb des Hauses sind, ja, was soll, also wie kann ich die, wir hatten das mal, wie waren das bei der Diskussion, da waren also weibliche Pubertät jetzt, aber eine gute Freundin von mir, die hatte einen Freund. Und dann durfte der nicht da übernachten. Da waren wir 16 oder 17, ne, und ist dafür. Aber dann habe ich war auch so jung, habe gesagt, Herr, machen die es halt woanders. So. Also, ne? Das wird jetzt wohl nichts verhindern. Und das habe ich mir so mitgenommen aus der Zeit. Wir haben halt dann, wir haben schon unsere Wege gefunden. Und da, deswegen finde ich, ist also Verbote noch schwieriger als sowieso schon.
Ja. Genau, sie müssen es einfach für sich selber ja in so eine Erkenntnis kommen. Und das ist manchmal echt langwierig und schmerzhaft. Und da gehört dann auch manchmal irgendein, weiß ich nicht, blöder Zwischenfall dazu oder so, ne?
Oh ja, voll schwierig zwischen dem Schützen wollen und, und loslassen und selber Fehler machen lassen zum Lernen und Vertrauen haben und so. Ganz schön, stelle ich mir ganz schön innerlich zerrissen vor für zugewandte Eltern.
Ja, es ist so, weil es einfach, also du hast ein anderes Gegenüber. Klar hast du auch mit 5 oder 8 schon ein Persönchen da, ne? Und trotzdem hast du ein anderes Gegenüber, wo du, wie ich das immer so gern beschreibe, vielleicht sagen kannst, den hätte ich mir für meine WG einfach echt nicht ausgesucht. Und trotzdem müssen wir das hier zusammen rocken und ich habe auch noch irgendwie eine Verantwortung für diese unreife Person. Also das ist schon manchmal nicht so leicht und es ist wichtig für sich selber dahin zu kommen, dass ich neugierig bleibe, dass ich im Vertrauen bleibe und für sich selber auch dahin zu kommen, dass mein Kind vielleicht Entscheidungen treffen wird, die nicht super sind. Also ja, ne, vielleicht wird das jetzt ein Raucher und ich kann da gar nichts mit anfangen oder es wird, obwohl ich denke, es wäre geeignet zum Abitur, wird es nach der 10 sagen, ich habe die Nase voll, ich mache jetzt irgendwas anderes. Ne? Also diese Wege, die können einfach sehr anders sein, als wir das gut finden oder als wir auch denken, es wäre das Tollste Mögliche für unser Kind. Und sich damit anzufreunden und immer wieder in diese Haltung zu kommen, ich bin neugierig auf dich. Das ist im Grunde so der Weg, würde ich sagen. Und noch der Gedanke, ich lerne immer noch. Ich lerne jeden Tag dazu. Ich hatte noch nie ein Kind mit 21 in der Ausbildung. Ich lerne dazu, wie das geht, wie man damit umgeht. Und selbst wenn mein Dritter irgendwann mit 21 in der Ausbildung sein wird, wird es wieder anders sein, weil er anders ist. Ne? Also da wirklich mit sich selber auch nicht zu hadern, dass man nicht sofort weiß, so geht das, so mache ich das jetzt. Ist ja immer in der Elternschaft auch so ein Punkt.
Und ja, die haben ja auch jetzt in ihrer Pubertät, also jeder für sich genommen, eigene Herausforderungen, andere Themen. Bei uns war Social Media kein Thema. Mhm. Also gerade das Snake-Spielen auf dem Nokia, das war Thema. So quasi, das war's schon. Und ich glaube, dann irgendwann kam, was war das? Schüler-VZ, das waren so die ersten Sachen, so voll ja. Old. Aber das ist ja jetzt was, also ganz ganz neue Themengebiete auch, wo man jetzt auch nicht sagen kann, da kennen wir uns aus, haben wir Erfahrungen, damit müssen wir auch mitlernen, so wie sie, oder?
Genau, und auch da kann ich sagen, ich hatte auch ein Kind, da war Social Media nicht wichtig. Auch das kann sein, ne?
Und was mache ich, wenn du hast vorhin die 1,60 Mama angesprochen und bei mir ist noch ein bisschen weniger. Und jetzt werden meine Kinder vielleicht keine Riesen, aber vielleicht, ja doch, wer weiß ja nicht, was durchschlägt. Der eine ist auf jeden Fall schon, der wird auf jeden Fall deutlich größer werden als ich. Das kann man jetzt schon sagen. Es ist ja schon so, dass da manchmal, also ich habe es auch im Buch nochmal gelesen und es sind ja auch so Bedenken, die werden vielleicht aggressiv oder respektlos mir gegenüber. Und ich sehe jetzt im Freundeskreis die Jungs, wo ich mir irgendwie schon weit nach oben gucken muss, obwohl die erst gerade 14 sind oder so, die sind einem ja dann auch körperlich überlegen. Ich finde das schon ein bisschen schwierig, wie gehe ich, also auch mit so Respektlosigkeit um und auch damit, dass ich dann, also es geht ja nicht darum, dass man verprügelt wird, aber ich finde, das ist ja schon einfach so ein Standing, das einem da ein bisschen fehlt.
Ja, das Ding ist ja erstmal, du hast einfach keine Macht und Kontrolle darüber und du willst es ja auch gar nicht. Deswegen kann der Weg nur der sein, in Beziehung zu bleiben. Und dazu gehört halt auch, wie ich das immer nenne, sich nackig zu machen. Und so einem Teenie dann zu sagen, für mich ist das echt krass, wenn du über mir stehst und mich so derartig anbrüllst. Oder auch mal zu weinen. Ne? Also ehrlich zu zeigen, wie fühle ich mich damit, wie geht's mir damit. Und ich möchte, dass wir das anders hinbekommen, also in diese Beziehungsarbeit zu investieren. Und das ist oft nicht so, dass man dann einmal was sagt und dann nimmt man sich in den Arm und dann ist alles wieder gut, sondern es braucht Zeit und es braucht auch dann noch ein paar zugeschlagene Türen oder irgendwas. Aber dass ich auch da wieder in diesem Vertrauen bleibe und dranbleibe und eben nicht dann entscheide, wenn du jetzt zum dritten Mal die Tür so vor mir zuschlägst und mich blöde Kuh oder Schlimmeres genannt hast, hängen wir jetzt deine Zimmertür aus oder so. Ja, solche Methoden, die ich immer noch ständig höre, die helfen einfach gar nicht, dass ich respektiert werde.
Schell schüttelt den Kopf. Ja, ich kenne das auch.
Zimmertüre aushängen, gerade in der Phase, wo sie ja diesen Rückzug noch, also diese Privatsphäre und den Rückzug noch mehr brauchen, ist ja. Ja, okay.
Ich habe bei unserer Nachbarin hat mal, als ich Teenie war, die Mama alle Sachen aus dem Fenster geschmissen, weil sie das Zimmer nicht aufgeräumt hat. Ja. Einfach alles rausgeschmissen. Ja. Das war krass. Es war nicht mal ich betroffen, aber das war jetzt mich so krass. Irgendwie, das ist um Gottes Willen. Ja.
Also ich kenne das viel aus Beratungssituationen. Ne? Das ist ja total verständlich, dass man manchmal in Situationen kommt, wo du dich wirklich total hilflos fühlst. aber wo dann eben nicht immer Leute vor mir sitzen und sagen, das fühlt sich im Nachhinein total peinlich an, sondern die sagen, das musste ich ja machen. Ich hatte ja gar keine andere Chance und da auf dieser Schiene muss ich jetzt weiterfahren. Und das löst sich natürlich nicht gut auf, weil wir immer weiter voneinander weggehen, immer mehr in Distanz kommen. Das ist der Gedanke dahinter. Deswegen, ich erlebe ja wirklich die unterschiedlichsten Familien und auch manchmal schwierigste Situationen für die Jugendlichen. Und trotzdem ist es in den meisten Fällen so, dass man sagen muss, Beziehung und Zeitinvest können sehr viel verändern und sehr viel verbessern. Trotzdem kann es manchmal sein, dass man kurzzeitig so Momente hat, wo man denkt, jetzt hätte ich schon gern, dass er auszieht oder so.
Aber machen Jungs ja später. Als Mädchen.
Ja, das ist so. Tatsächlich, ich habe jetzt gerade das Alter nicht mehr parat, aber ich meine, der Durchschnitt in Deutschland ist 26 bei den Jungs, glaube ich. Tatsächlich. Und es ist der Durchschnitt. Also, muss man sich auch nochmal überlegen.
Ja, also mein Umfeld, jetzt, also wenn ich an meine Freunde aus meiner Schulzeit denke, bestätigt das ein bisschen. Stichprobenartig.
Ja. Ja, aber also was ja auch viel tatsächlich so mit der Situation zu tun hat. Ne? Bei uns sind die beiden Großen auch noch zu Hause, obwohl die schon aus der Schule sind, aber mit einem Azubi-Gehalt oder mit einem Studium, was ein bisschen Geld kostet, ist nicht immer der Auszug gleich finanzierbar. Und je nachdem, wo man so hinzieht, also wie viele Familien kenne ich in Berlin, die keine Wohnung finden, die zu ihrer Familiengröße passt, findet immer was als Student, ne? Also oder als Azubi. Das ist halt an vielen Stellen, ist es eine finanzielle Frage.
Ist anders als früher, ne? Also.
Ja, und genau.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Statistik erfasst, ob die dann wirklich also in der Wohnung der Eltern bleiben, im Kinderzimmer oder ob die nicht im Haus der Eltern dann, ob man nicht anbaut, aufbaut. Und ist ja dann schon auch nochmal ein Unterschied. Wohne ich noch zu Hause, wenn ich den Keller ausgebaut habe?
Im Grunde wohnt mein Mann immer noch zu Hause, weil wir mit
seinen Eltern... Ja, meiner nämlich auch.
Ein Mehrfamilienhaus teilen. Genau. Er ist nie ausgezogen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in diese Statistik fällt, das ist schon wahr.
Nein. Aber ja, okay, also die Söhne bleiben... Ich habe jetzt eigentlich gerade deswegen geschmunzelt, weil ich gedacht habe, diese Momente, wo man sich vielleicht denkt, hoffentlich zieht er bald aus, die können ja vielleicht auch ein bisschen, also einem selber ein bisschen helfen, auch beim Loslösen. Also klar, in Beziehung bleiben, aber sonst würde man sie ja auch gar nicht gehen lassen wollen, oder?
So. Nee, das stimmt. Also um mich rum kriegen jetzt mehrere Freundinnen noch gerade ein Kind. Wo ich immer denke, also das ist bei mir jetzt wirklich vollkommen vorbei, weil ich weiß darum, wie fordernd die Begleitung in der Pubertät auch noch ist. Das ist eben nicht, habe ich ja nichts mehr mit zu tun oder so. Aber ich weiß auch, wie viel leichter das wird an vielen Stellen, weil man Verantwortung übergeben kann oder allein, weil du nicht immer mehr jeden überall mit hinnehmen musst oder so. Das ist ja so organisatorisch schon einfacher. Und ich habe da überhaupt gar keine Melancholie, dass ich keine Kleinkinder mehr habe, sondern ne, jeder Schritt in so ein bisschen wieder meinen Raum ist schön, finde ich. Und da ist natürlich schöner, wenn jetzt jemand auch auszieht und man weiß, der freut sich, wenn er nächste Woche wieder vorbeikommen kann oder wenn er morgen anruft, als wenn das jemand ist, wo wir sagen, Gott sei Dank, geh mal nach Amerika oder so. das ist natürlich schon so die schönere Variante, wenn die Beziehung dann noch stimmt. Aber ich glaube, ne, das so ist ja die normale Entwicklung, die sollte so sein, dass man in eine emotionale Unabhängigkeit kommt von beiden Seiten. Mhm. Und da hilft es natürlich schon, wenn man manchmal denkt, ja, ist auch gut, wenn du jetzt ausziehen kannst und dann kannst du dir endlich deine drei Katzen holen.
Genau.
Meine Mama hat damals
die, die Unordnung gesagt. Ist dann dein Thema und nicht
mehr
meins.
Genau.
Bin ich so, nicht weißt du, so, ja. Genau. Okay. Ich mag dich gern, komm zum Essen, aber dass bei dir die Socken immer auf dem Boden sich stapeln, ist dann deins. So.
Genau.
Ja. Meine Mama und ich waren damals auch beide einfach froh. Also seitdem ist unsere Beziehung dann zum Teil besser geworden, weil wir uns nicht mehr so, ja, als ich dann ausgezogen bin. Mein Papa hat ein bisschen länger gebraucht. Mhm. Der hätte uns immer noch gern, also ich habe eine Schwester noch da gehabt, aber da hat die räumliche Trennung schon auch geholfen, wenn man halt sich auch manchmal sehr ähnlich ist und dann aufeinander knallt oder so. Mhm.
Ja, das ist, fallen dann einfach bestimmte Diskussionsthemen natürlich weg, ne, die du mit Jugendlichen immer wieder hast. Und das ist vielleicht auch noch so ein Mitgebsel, dieses Diskutieren über Ordnung oder über Mithilfe oder so, das ist ein kontinuierliches Thema. Das ist nichts, wo man einmal eine Regel ausstellt und dann bleibt die so, sondern die Bedürfnisse verändern sich ja. Allein wenn der Stundenplan sich wieder ändert, ne, ist wieder irgendwas anders oder so. Oder wenn plötzlich die erste Freundin, der erste Freund auftauchen, dann werden die Bedürfnisse wieder anders und dann muss man wieder diskutieren und wieder Lösungen finden. Und natürlich fällt das weg, wenn dann einer mal auszieht. Dann werden die Sorgen vielleicht nochmal andere.
Ja.
Ne, aber das ist schon was einem vielleicht so ein bisschen helfen kann in der einen oder anderen Stelle. Ne? Da bin ich ja bald nicht mehr für zuständig.
Wenn wir jetzt über pubertäre Jungs sprechen, dann müssen wir ja auch, nachdem wir jetzt die 1,60 große Mutter im Blick hatten, auch über die Väter sprechen, oder? Mhm. Sie spielen wahrscheinlich eine andere Rolle jetzt in diesem Zeitraum, oder?
Also auch das kann man nicht irgendwie total verallgemeinern. Mhm. Ne? Dieser Gedanke, die Jungs brauchen dann ihren Vater und sonst fehlt irgendwie was oder so.
Männliche Vorbild.
Genau, ist halt auch nicht so. Das können auch andere Vorbilder sein und es ist ja auch diese Geschlechterzugehörigkeit ist auch nicht das Einzige, worüber man sich Sicherheit suchen kann. Ne? Es kann ja auch irgendwas ganz anderes sein, worüber man sich Sicherheit sucht. Trotzdem ist es natürlich ein Thema und an vielen Stellen ja auch ein ambivalentes. Es kann sein, dass das plötzlich Vater und Sohn total aneinander schweißt, ne, weil die jetzt miteinander Sport machen oder miteinander Gartenarbeit oder miteinander kochen oder was weiß ich, was einfach vorher nicht so war. Es kann aber auch genauso wie bei Müttern und Töchtern natürlich zu so neuen Schwierigkeiten führen, ne, weil da irgendwie so ein bisschen was ausprobiert werden muss und das ist nicht nur die Haarfarbe, sondern vielleicht die Attitüde oder so. Ist manchmal gar nicht so leicht. Klar, weil man gucken muss, wie finden wir ein neues Miteinander? Das ist halt auch nicht mehr das Kind, wo ich mal eben schnell kicken gehen kann oder was vorlesen kann.
Aber wie ist es in deinen Beratungen? Sind es dann eher die Mütter oder sind es die Väter, die da Rat suchen? Also
bei Pubertät würde ich sagen, also es sind tendenziell ja immer mehr die Mütter, das ist in dieser Thematik so, aber bei der Pubertät sind schon viele Väter dabei, auch wenn ich an Elternabende denke. Wenn ich in Kitas Vorträge mache, habe ich manchmal 100% Mütter da sitzen. Wenn ich zu Pubertät spreche, sind viele Väter da,
Gedanken machen, Sorgen machen.
Oder auch, die sich verantwortlich fühlen. Ja. Mhm. Das hat meine Mutter schon immer gesagt, musste ich damals schon schmunzeln. Sie sagte, ja, ab Klasse 5 kommen die Väter langsam zu den Elternabenden. Und das ist so.
Spannend.
Ja, ist wirklich, also kannst du mir jetzt auch gerade irgendwie nicht so ganz erklären, aber.
Ich habe verschiedene Hypothesen im Kopf, aber die sind nicht, die sind wirklich gar nicht valide. Das kann sich jetzt jeder selber überlegen. Alles klar.
Okay. Was wäre denn dein wichtigstes Takeaway für Eltern mit pubertären Söhnen? Was unbedingt möchtest, was hängen bleibt?
Genau, also mein Grundgedanke kann man ganz simpel zusammenfassen, Neugier statt Angst. Das wäre so das Wichtigste, dass die Eltern in eine Neugier darauf kommen, was bedeutet denn Pubertät, was passiert da alles, was sind so die Entwicklungsaufgaben, was bedeutet das vor allem auch für meinen Sohn? Dem geht es nämlich auch nicht unbedingt so gut, ne? Nicht nur ich habe da irgendwie Probleme. Und was sind so Ideen, wie ich damit umgehen kann, in diese Neugier zu kommen, anstatt die ganze Zeit aus Angst heraus dies zu verbieten und dazu zu besorgt zu sein und da nicht loslassen zu können vielleicht oder so und dann irgendwie, obwohl wir die ganze Zeit so durchgekommen sind, jetzt plötzlich doch Strafen einzuführen oder sowas. Das wäre mein wichtigster Wunsch. Deshalb steht auf dem Cover ja unter anderem auch drauf Fan werden, weil ich das ist so ein Gefühl, was ich so in mir trage und irgendwie auch meine Haltung, dass ich so ein richtiger Fan davon geworden bin, von diesen tollen, coolen Leuten. Und jetzt meine ich damit gar nicht nur meine Söhne, sondern so insgesamt, wenn ich mit den Menschen in dem Alter zu tun habe, in der Beratung, also ich habe auch manchmal Jugendliche in der Beratung auch wenn ich in der Schule meiner Kinder unterwegs bin oder weiß ich nicht, in irgendwelchen anderen, bei Beratungen in Kitas, hast du auch manchmal Praktikanten dabei oder so. Also wenn ich da Berührungspunkte habe, ich finde das so spannend. Ich habe nicht das Gefühl, dass die viel von mir lernen können, sondern dass es andersrum viel größer ist. Und das finde ich so cool, da in diese Neugierhaltung zu gehen und nicht immer in diese Hab-Acht-Stellung oder irgendwie in so eine Altklugheit, ich weiß es ja eh besser und so, ne? Mhm. Sondern ja, lass die mal machen und die werden schon merken, das war ja nicht so toll. das sind auch so Momente, ne, die ich jetzt so schön finde, wenn ich mit meinen Kindern jetzt drüber spreche, über manche Dinge und wie die dann aus ihrer Perspektive so drauf gucken, dass sie es cool finden, dass sie ihr Handy erst in der 7. Klasse gekriegt haben. Dass sie froh sind, dass sie in der Grundschule noch kein TikTok gucken konnten oder so, ne? Also solche Dinge, solche reflektierten Dinge finde ich gut. Oder dass sie es super fanden, dass wir damals, ich weiß nicht wann, meine ersten beiden, glaube ich, 10 und 12, dass wir Schindlers Liste im Kino geguckt haben oder sowas. Das finde ich so schön, diese Blicke da heute mitzunehmen und ja, das wünsche ich mir, dieses Fan-Sein, dass Eltern das mehr so tragen, weil all diese Ängste, klar, da an vielen Stellen haben die eine Berechtigung natürlich, sind viele Dinge, die da schief laufen können oder viele große Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Aber auch das ist ja so ein Gedanke, diese ganzen Halotris, die wir damals hatten, als wir jugendlich waren, aus den meisten ist ja was geworden, in irgendeiner Form. Ne?
Ja.
Und das darf man sich auch immer mal wieder sagen.
Wir denken alle an ganz bestimmte Personen.
Ja, oder? Ja. Das ist so, dass ich denke dann immer, oh Gott, und der ist heute Arzt oder weiß ich nicht. Und operiert Leute. Das ist unglaublich. Ja, aber er macht das ganz gut. So in die Richtung. Also darf man sich das immer mal
aus
wieder.
Aus uns ist ja auch was geworden.
Ja, ich meine, guck uns an.
Ja. Sehr gut. Genau, ja, vielleicht wirklich gut, wenn man nicht vergisst, dass man ja selber auch mal in dieser Zeit war und viel ausprobiert hat und Fehler gemacht hat und ja, rebelliert hat und sich versucht hat, irgendwie zurechtzufinden in diesem neuen Lebensabschnitt, der echt schwierig war. Mhm. Dann fällt es einem vielleicht auch noch mal leichter, dafür Empathie aufzubringen, dass im Kind ja auch gerade richtig viel vorgeht und sich viel verändert.
Genau, diese Frage finde ich wichtig. Wie geht es eigentlich meinem Kind gerade? Mhm. Ne? Wenn ich schon denke, so, oh Gott, der Schulabschluss und so. Mhm. Ne? Wie geht es dem Kind dabei? Das ist ja so die Frage, die ich immer mal wieder so in Erinnerung rufe, auch nach der Einschulung schon, wenn wir plötzlich von außen einfach so viel Eindrücke und Leistungsdruck und was alles bekommen.
Das sind zwei nickende Mütter, die gerade eingeschult
haben. Genau.
Ja.
Genau.
Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Das war ein richtig schöner und irgendwie auch inspirierender, ermutigender Blick auf die Pubertät. Vielleicht wirklich mehr mit Neugier und Spannung hingehen und weniger mit, oh, dann mag er mich nicht mehr oder wird größer als ich oder was auch immer. So, das ist also fand ich einen ganz schönen Blick und gibt mir jetzt ein bisschen, das ist ein bisschen ganz ein schlimmer Vergleich, aber ein bisschen wie die Folge über die Perimenopause, die mir auch so Angst davor genommen hat, dass ich dann da reinkomme, wo ich dann auch rausgegangen bin und gedacht habe, ah, vielleicht wird das ja gar nicht so schlimm. Vielleicht wird es sogar ganz cool, wenn ich weniger Hormonchaos habe und mir ein bisschen.
Ich finde, das ist ein guter Vergleich, weil es ja häufig auch zeitgleich passiert. Nachbar.
Ach ja, toll. Perfekt.
Das ist eine gute Verknüpfung. Genau.
Ja, es wird hier auch sehr zeitgleich passieren.
Ja.
Ich rechne das jetzt nicht aus. Egal. Auf jeden Fall. Wenn ihr Inkes Buch Redet nicht, räumt nicht auf, liebe ich trotzdem gewinnen wollt. Wir verlosen ein Exemplar an unsere Steady-Unterstützerin. Dafür müsst ihr nichts ausrechnen. Ihr müsst uns nur eine E-Mail schreiben. Wie immer an info@mamafürsorge.com mit UE. Und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr natürlich bei Inke auf ihren Kanälen vorbeischaut, wenn ihr mehr über ihre Beratungen, ihre Themen rund um die Grundschulzeit, die Pubertät, rund um das Leben mit Kindern erfahren wollt, schaut gerne bei ihr vorbei. Schaut bei uns auf dem Kanal vorbei, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt oder wissen wollt, was als nächstes kommt, welche Gäste wir da haben. Und lasst uns auch gerne ein Like da oder abonniert uns, wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und sagen ganz herzlichen Dank, dass Inke da war und sich diesem Thema, das viele mit Sorgen belastet und bedrückt, angenommen hat. Dankeschön.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Mama für Sorge war für uns die letzten 4 Jahre ein absolutes Herzensprojekt. Und gleichzeitig darf natürlich Mama für Sorge und Selbstfürsorge auch für uns nicht zu kurz kommen.
Und deshalb haben wir heute eine traurige Nachricht für uns und für euch. Also wir nehmen an, auch für euch ist es traurig. Wir haben jetzt lange gezögert, auf Aufnahme zu klicken. Wir sind keine Freunde von gescripteten Sachen, deswegen machen wir es jetzt spontan. Aber dahinter steht ein langer Entscheidungsweg, eine lange Entscheidungsfindung. Das war jetzt die 140. Folge. Es kommen noch 10 Folgen von Mama für Sorge Podcast und die 150. wird unsere letzte sein. Genau, das ist ganz komisch, das jetzt auszusprechen, aber so ist es.
Genau, wir haben uns das nicht leicht gemacht, weil wir immer noch davon überzeugt sind, dass es ultra wichtig ist, über all diese Themen, die wir in der Vergangenheit behandelt haben, zu sprechen und dass mit den 150 Themen sicherlich auch noch nicht alles gesagt ist und dass es im Leben von Mamas noch so vieles zu beleuchten gibt. Und gleichzeitig hat sich auch bei uns das Leben in den letzten 4 Jahren einfach auch verändert und geht weiter und es kommen neue Aufgaben hinzu. Und in meinem Fall ist es die Psychotherapieausbildung, die sehr viel Zeit neben Job und Kind und Mama sein und dem allen, was ihr schon wisst, was wir so machen, in Anspruch nimmt, weswegen immer weniger Kapazitäten für solche Herzensprojekte an der Seite bleibt. Und wir deswegen uns aus dem Podcast-Leben zurückziehen.
Genau, bei mir ist es jetzt nicht ganz so konkret wie bei Michelle, aber die Buchbranche ist auch im Umbruch wie so vieles. Es ist immer ganz einfach in der Selbstständigkeit, das auch lukrativ. Das klingt jetzt so. Also, das ist irgendwie.
Ja, man muss auch leben können von dem, was man tut.
Können und das muss sich irgendwie rentieren. Und das heißt, ich muss einfach mehr arbeiten. Ich will auch mehr arbeiten. Also jetzt sind die Kinder in einem Alter, wo ich auch mehr arbeiten kann. Mhm. Und lange Zeit ist Mama für Sorge trotzdem immer noch super wichtig. Es ist immer noch wichtig und es ist immer noch da, aber es braucht einfach sehr, sehr viel Zeit und Kapazität. Und ich kann einfach das nicht immer auch am Abend oder so noch reinschieben, weil ich immer wieder merke, dass ich meine Ruhepausen brauche, dass ich begrenzte Ressourcen habe, wie wir alle. Und deswegen hat sich jetzt diese Idee so langsam eingeschlichen vor einiger Zeit und ist jetzt einfach konkret geworden. Und wir haben überlegt, wir können das einfach nicht mehr in der Qualität aufrechterhalten, ohne einen Preis dafür zu zahlen, dass wir auch einfach überlastet sind. Ich freue mich riesig, dass Michelle die Ausbildung macht. Wir haben da ja mitgefiebert und das ist richtig cool und das wird ganz toll und eine Bereicherung für alle deine zukünftigen Patienten und Patientinnen. Und sehe aber auch, was das nebenbei frisst und das will ja auch ordentlich gemacht werden. Unsere Kinder wollen uns auch ordentlich als Mamas haben und wir wollen noch Zeit für uns haben und wir predigen euch das jetzt seit 4 Jahren, dass ihr da auf eure Ressourcen achten müsst, auf euch aufpassen und jetzt tun wir es leider in der Art und Weise, aber es war irgendwie, wir konnten nicht woanders die Abstriche machen, auch wenn wir es gern gemacht hätten.
Genau. Ja, wir hoffen, dass ihr jetzt ja, nicht allzu traurig seid. Ihr dürft uns natürlich trotzdem auch gerne noch Nachrichten schicken, wenn ihr das möchtet. Die Folgen bleiben auch erhalten. Also wir haben auch dafür gesorgt, dass das jetzt nicht alles dann offline geht. Also ihr müsst jetzt auch nicht 150 Folgen dann durchbingen, damit ihr noch alles mitkriegt. Also es bleibt euch noch ein bisschen erhalten. Oder wir werden dafür sorgen, dass es lange erhalten bleibt, damit eben auch die Themen und die ganzen tollen Gäste, die wir hatten, nicht verloren gehen, weil sie bleiben ja auch aktuell, die Themen, die dort besprochen wurden. Und dass ihr uns auch die nächsten 10 Folgen noch dran bleibt, mit vielleicht ein bisschen Wehmut, aber trotzdem noch mit der Freude, mit der ihr vielleicht auch immer zugehört habt und wir dann Anfang Juni unsere letzte Folge rausgeben und vielleicht nochmal euch das noch ein bisschen näher erklären können, auch die Ausblicke, was bei uns dann vielleicht auch so kommt und euch noch erzählen könnt, wie es bei uns weitergeht, damit wir nicht ganz einfach sang- und klanglos verschwinden. Und genau, wir freuen uns, dass ihr so lange treu dabei wart und es ist noch nicht das Finale, aber ihr sollt gut darauf vorbereitet sein, dass das Finale kommt.
Ja, und wir müssen uns auch
Vorbereiten. Genau. Ja. Genau. Also packt die Taschentücher ein für die 150. Folge, weil es wird emotional, denke ich. Genau.
Ja, dann danke, gut, dass ihr dran geblieben seid. Jetzt wisst ihr Bescheid, die Katze ist aus dem Sack und jetzt können wir etwas entspannter damit umgehen, wenn ihr das alle wisst. Und wir hören uns ja noch ein paar Wochen.
Wir hören uns noch.
Ciao. Ciao.